Du, Caroline, hast ja kürzlich auch einen Artikel geschrieben, der auch im Tagesspiegel veröffentlicht wurde, in der du dir eben auch nochmal diese patriarchalen Strukturen in unserer Gesellschaft genauer anschaust. Und diesen Artikel hast du überschrieben mit "Die Krise ist die Bühne des Patriarchats", also ein Bild, was da gewählt wird. Und da gibt es auch ähnliche Bilder wie das eines Brennglases, das vielleicht auch gerade in Bezug auf die Krise gerade genutzt wird. Warum hast du dich denn für diese Bühne entschieden? Was steckt für dich hinter diesem Bild?
Also zuerst muss ich sagen, zur Enttäuschung vielleicht, dass tatsächlich den Begriff der Bühne die Redaktion des Tagesspiegel gewählt hat. Aber ich finde, also ich hätte protestiert, wenn ich den nicht richtig gefunden hätte. Und zwar denke ich, dass sich eben in der aktuellen Situation die patriarchalen Muster, nach denen die Menschen immer noch denken und handeln und die auch in verschiedene Institutionen unserer Gesellschaft und Strukturen noch eingeschrieben sind, eben deutlicher zeigen, beziehungsweise für viele eben auf eine Art sichtbar werden, wie sie es davor nicht waren und dementsprechend in einer gewissen Weise auf eine Bühne gezogen werden.
Du schreibst da auch in diesem Artikel gleich zu Beginn, dass weder in Deutschland noch auch in Staaten wie in Italien oder in China es einen Patriarchat noch im juristischen Sinne gäbe. Ja. Das, was ja man vielleicht auch oder was du vielleicht auch als ein klassisches Patriarchat bezeichnet. Was ist denn das Patriarchat, von dem du da auch in dem Artikel sprichst oder in dem du vielleicht auch in deinem dann bald erscheinenden Buch schreiben wirst? Vielleicht auch an welchen Stellen ist dieses eingeschrieben?
Also in einer gewissen Weise ist es auch immer noch juristisch verankert, wenn man etwa, wie es auch einige Feministinnen tun, die Tatsache, dass unser Staat die Ehe und die Familie als besondere Lebensformen, also die Kleinfamilie als besondere Lebensformen schützt, berücksichtigt. Lebensformen, die mit der bürgerlichen Gesellschaft erst so sich etabliert haben in der Breite. Aber genau, jetzt vielleicht auf die Punkte, die ich meine, das sind eben, wie ich gerade angesprochen habe, Muster, die zum Teil eben völlig normal scheinen und deswegen auch unsichtbar sind und eben sichtbar werden. Das habe ich ja gerade gesagt mit der Bühne etwa, wenn dann beispielsweise von politischer Seite, wie so, als wäre, für Feministinnen ist das natürlich keine Neuigkeit, als wäre das die große Entdeckung, so hoch in den ganzen Care-Berufen arbeiten ja vor allem Frauen und nicht-binäre Menschen. Und oh Gott, die sind ja total schlecht bezahlt. Also als wäre das nicht ein Thema, auf das Feministinnen schon seit Jahren, Jahrzehnten hinweisen. Und genau das, was ich mit Patriarchat meine, diese verschiedenen Muster, dass der Patriarchatsbegriff schafft es eben, das Gemeinsame zu zeigen daran, dass Frauen immer noch in Deutschland so viel weniger verdienen als Männer, dass der Gender Pay Gap immer noch bei 20% liegt und sich daran in den ganzen letzten Jahren, Jahrzehnten nichts getan hat, dass der Gender Care Gap, also die Zeit, die ich spreche jetzt auch in so übrigens nur mal kurz hier, wenn ich von Frauen und Männern spreche, jetzt gerade rede ich über diejenigen, die zu eben Frauen und Männern gemacht werden in der Gesellschaft. Da komme ich gleich nochmal drauf, dass der Gender Care Gap eben auch noch eklatant hoch ist. Und zwar verrichten im Durchschnitt Frauen in Deutschland 87 Minuten mehr Care-Arbeit, also mehr Fürsorge und haushälterische Tätigkeiten als Männer. Und diese Zahl hat sich tatsächlich seit Anfang der 90er nicht verändert, also dieser Unterschied, obwohl natürlich viel mehr Frauen als damals berufstätig sind. Diesen Zusammenhang, aber auch den Zusammenhang damit, dass sexualisierte Gewalt ein Riesenproblem ist, die Weinstein-Affäre und so weiter. Und dieser Patriarchatbegriff ermöglicht, die gemeinsame Struktur darin zu erkennen. Vielleicht soweit. Ich kann auch gerne noch sagen, warum sich quasi dieses Patriarchat so stark gehalten hat, obwohl es eigentlich juristisch zu großen Teilen überwunden wurde.
Ist ja vielleicht ein Thema, das wir auch noch in weiteren Fragen so anschneiden werden. Du hattest ja jetzt auch schon einige Zahlen genannt, die ja vielleicht auch so patriarchal verursachte Phänomene ja deutlich machen. Und da fand ich es eigentlich auch nochmal interessant, dass es jetzt gerade auch eine große Spekulation gerade in Bezug auf einen Anstieg häuslicher Gewalt gab und da eben auch im Hinblick auf Zahlen, wo es dann irgendwie aus verschiedenen Städten, aber auch in verschiedenen Staaten dann doch so sehr unterschiedliche Statistiken dazu gab. Was würdest denn du sagen, wie lässt sich so, lassen sich patriarchale Phänomene, die dann vielleicht häufig auch in nicht so sichtbaren Sphären stattfinden, dann dennoch abbilden? Oder wie wird das versucht, auch sichtbar zu machen?
Ja, also es ist ja eben gerade, was den Bereich häuslicher und sexualisierter Gewalt betrifft, aufgrund der stark wirkenden patriarchalen Struktur, die ja auch, also Frauen oder diejenigen, die als Mädchen sozialisiert werden, auf eine bestimmte Art adressiert, verfügbar zu sein von klein auf, dann eben verfügbar später für den Mann, für eben diesen Lebenspartner, den sie vermeintlich braucht und so. Aufgrund dieser Sozialisationsweisen fällt es ja auch vielen eben, die zu Frauen gemacht wurden, total schwer, sich gegen verschiedene Gewaltformen, patriarchale Gewaltformen zu wehren und darauf hinzuweisen und aber auch eben aufgrund dieser Gewaltformen an sich. Ich habe das auch in dem Tagesspiegelartikel schon erwähnt, dass in Berlin beispielsweise in der Woche vor Ostern die Zahlen, also die Anrufe, die Frauen, die Notrufe für häusliche Gewalt viel höher waren als letztes Jahr und als in den Jahren zuvor. Also in der Woche, in der es eigentlich in Deutschland eben so den totalen Lockdown gab. Es hieß auch immer wieder, in China hätten sich die Zahlen häuslicher und sexualisierter Gewalt verdreifacht und die Scheidungszahlen seien danach hochgegangen, wo man ja denkt, ja, auch wenigstens wie gut, dass anscheinend daraus Konsequenzen gezogen wurden dann von den Subjekten. Gleichzeitig hat man dann aus Italien wiederum die Statistik gehört, dass da bei den Organisationen, die eben solche Notrufe für Frauen und Opfer häuslicher und sexualisierter Gewalt, also auch queere und nicht-binäre Menschen anbieten, dass da die Zahl total, also die Telefone stillgestanden hatten und ExpertInnen das so begründeten, dass eben kein Raum auch mehr bleibt für die Opfer, sich überhaupt zu melden, weil sie quasi die ganze Zeit mit denen zusammen sind, die ihnen auch Gewalt antun oder die sie unterdrücken und sexuell ausbeuten oder sexualisierte Formen der Gewalt anwenden. Genau, deswegen kann ich nur zustimmen, wenn du sagst, dass es eben total schwer ist, überhaupt sichtbar zu machen und die Zahlen, die offiziell gemeldet werden, sind wahrscheinlich nur ein Bruchteil von dem, was da tatsächlich auch noch passiert.
Blicken wir vielleicht darauf und machen noch mehr Phänomene sichtbar, die sich da durch das Patriarchat auch im Alltag zeigen. Ja, da ist die Frage, wo zeigen sich denn da noch Geschlechterungerechtigkeiten auch und das vielleicht auch insbesondere in der Corona-Krise? Du hattest ja schon angesprochen, das sogenannte Gender Pay Gap, also auch in dem Bereich der Lohnarbeit zeigt sich das da gerade oder permanent, wie. Und ein anderes Thema, was ja jetzt gerade viel diskutiert wird, ist ja auch das der unbezahlten Arbeit.
Genau, diese Care-Arbeit zu Hause, sage ich mal, oder beziehungsweise im Privaten, habe ich ja auch schon angesprochen. Also man kann eigentlich so grundsätzlich sagen, dass angesichts dessen, dass die Schutzmaßnahmen in diesen Krisenzeiten, die Schutzmaßnahmen vor dem Virus, uns alle so sehr auf dieses Private, auf den privaten Raum verweisen, wird eben auch sichtbar, wie problematisch, also wie patriarchal das Private bei uns in der bürgerlichen Gesellschaft organisiert ist. Eben, ich habe gerade gesagt, die Fälle häuslicher Gewalt häufen sich, gleichzeitig eben tritt zutage, dass in diesen Privathaushalten eben die Arbeit an die unbezahlte Arbeit an, ja, an denen, die als Frauen gelten, hängen bleibt. Das habe ich gerade schon angesprochen, wie groß der Gender Care Gap auch schon jenseits der Krise ist, dass es sich gerade verschärft, lässt sich aktuell daran etwa ablesen. Finde ich sehr interessant, dass HerausgeberInnen von wissenschaftlichen Fachzeitschriften etwa vermelden, dass in den letzten Monaten, beziehungsweise in den letzten Wochen, also im Laufe der letzten 2 Monate, überhaupt keine Exposés, keine Einreichungen, keine Artikelvorschläge mehr von WissenschaftlerInnen kamen, sondern da quasi das gegen Null ging und gleichzeitig Männer deutlich mehr als normalerweise auch einreichen, also denken, sie hätten ganz viel zu sagen. Es ist ja auch so, dass es nicht nur hierzulande einen Drosten gibt, sondern auch in allen anderen Ländern, die jetzt von dem Coronavirus so stark betroffen sind, überall so eine Person gibt, die eben immer wieder wissenschaftlich das einordnet und erklärt. Und das ist tatsächlich, das wird jetzt nochmal auch in Zeitungen gerade aufgegriffen, dass es tatsächlich überall sind das Männer. Das, also darin offenbart sich das nochmal mehr. Dann erlebt man das vielleicht im Umfeld dadurch, dass in Fällen von Scheidungen, beziehungsweise es muss keine Scheidung sein, wenn eben so ein Heteropaar mit Kindern sich trennt, bleiben die Kinder in 9 von 10 Fällen in Deutschland noch bei der, die als biologische Mutter gilt. Und das ist natürlich auch gerade in diesen Zeiten eine Extrembelastung, dann eben noch irgendwie finanziell zurechtzukommen und das Kind ganz alleine oder die Kinder ganz alleine zu Hause zu wuppen. Und das ist eben das andere, was sich zeigt in dieser Krise, dass hier darüber geredet wird, das haben jetzt schon viele auch kritisiert, dass die Bundesliga wieder laufen kann und über Krippen oder eben Kita-Betreuung erst später gesprochen wird. Und da vielleicht noch ein Punkt dazu, wo sich auch so schön die Zusammenhänge eben zeigen. In Frankreich etwa wurde eben als erstes darüber geredet, dass die Kitas wieder eröffnen müssen, bevor es um irgendwelche anderen Dinge ging. Bevor es um Restaurants und so weiter ging, ging es um die Kitas. Und in Frankreich, und da besteht natürlich ein Zusammenhang, ist zum Beispiel der Gender Pay Gap nur halb so groß wie in Deutschland. Also Frauen verdienen einfach deutlich mehr, sind anscheinend für die Wirtschaft schon wichtigere Subjekte und wollen deshalb natürlich auch schneller zurückkehren. In Deutschland dagegen herrscht noch das Bild der Hausfrau und Mutter vor, die ja sowieso quasi zu Hause ist.
Jetzt schreien uns quasi auch diese Geschlechterverhältnisse in der Covid-19-Pandemie-Zeit nochmal stärker entgegen, sodass sie eigentlich fast gar nicht mehr, also nicht mehr so klein gemacht werden können. Was beobachtest du denn, Caroline, für Reaktionen auch auf diese Ungleichheiten durch Geschlechterverhältnisse, die da zutage treten, wie denen begegnet wird in Bereichen wie zum Beispiel in der Realpolitik?
Ja, bislang leider eben wenig. Also was natürlich dann auch wieder strukturelle Gründe hat, etwa wenn man sich anguckt, das wurde auch vielfach schon kritisiert zum Glück, dass diese Ratschläge oder die Wegweisungen der Leopoldina-Fachgruppe, die die Bundesregierung beraten hat, wie sie ja jetzt weiter vorgehen soll, dass in dieser Gruppe beispielsweise von den 26 WissenschaftlerInnen, dass da nur 2 Frauen dabei waren, hat sich eben vielleicht dann auch in deren Ratschlägen niedergeschlagen. Und da ging es nämlich in diesem gesamten Katalog, den sie vorgeschlagen haben, eben überhaupt nicht darum, etwa in Zukunft Care-Arbeit aufzuwerten. Also da hat sich leider nicht gezeigt, dass das, was gerade sichtbar wird, dann auch endlich mal angegangen wird. Gleichzeitig beobachte ich schon, dass es eine große feministische Mobilisierung aktuell auch gibt zu diesen Themen, dass es auch etwa eben als Reaktion auf diese Leopoldina-Studie auch eine große Empörung gab. Und ich hoffe, dass es tatsächlich auch irgendwie politisch ankommt, ja.
Jetzt wird häufig in Bezug auf die Krise ja auch immer wieder von Chancen gesprochen, da vielleicht ja jetzt einzugreifen, sich einzuklinken. Schaut man jetzt auf Geschlechterverhältnisse, würdest du sagen, so eine Krise wie die jetzige, die ist auch eine Chance, so solche Geschlechterverhältnisse in ihren Wurzeln anzugreifen und vielleicht auch eine Chance für andere Formen der Ökonomien, auch gerade wenn man sich jetzt auf eben die Auswirkungen auf Lohnarbeit, auf unbezahlte Arbeit anschaut, also vielleicht auch eine Chance für feministische Ökonomie?
Ja, das eben will man ja gerne hoffen und es ist ja tatsächlich auch zu beobachten, dass dadurch, dass eben diese Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten sichtbarer werden, viele anfangen, sich überhaupt damit zu befassen und sich zu politisieren, dass auch entsprechend vielleicht in heterosexuellen Paarhaushalten, also zu Hause, diese Fragen stärker thematisiert werden. Es gab etwa auch ja immer wieder die Hoffnung, dass Typen, die zu Hause dann mitkriegen, weil sie jetzt im Homeoffice sind, das wurde ich auch schon gefragt, ob eben da nicht eine Chance drin liegt, dass die Männer, die im Homeoffice sind, jetzt merken in den Hetero-Paarbeziehungen oder Kleinfamilien, wie viel eben da eigentlich zu tun ist in diesem Zuhause und jetzt mehr mit angreifen. Aber das, ja, das ist halt irgendwie so tiefgreifend das Problem. Und ich würde sagen, da muss es eine größere Auseinandersetzung mit eben den Fragen geben, warum setzt sich das so fort? Und da geht es eben darum zu verstehen, einerseits, dass feministische Kämpfe des letzten Jahrhunderts, die so extrem viel erreicht haben, aber gerade eben nach der zweiten Welle des Feminismus, es so eine postfeministische Ära gab, wie sie auch von vielen feministischen Forscherinnen beschrieben wurde. Und es eben in den 90ern etwa dann auch als Schimpfwort galt, eine Emanze zu sein. Und gerade weil so viel erreicht worden war, die feministische Bewegung auch in einer gewissen Weise dann erstmal mit so einem Backlash konfrontiert war. Und das Bild aber der Frau, die irgendwie für den Mann verfügbar bleiben muss, bestehen blieb. Und das von, ja, eigentlich in der Sozialisation, in der Art, wie Menschen von Geburt an adressiert werden, sich fortsetzt. Nämlich darin, dass immer noch wir alle aufgeteilt werden in zwei vermeintlich natürlich unterschiedliche Gruppen und völlig vernachlässigt wird, dass etwa selbst, also immer noch, ich kriege das ja mit, wenn irgendwie Freundinnen schwanger sind und gefragt wird eben Mädchen oder Junge, dass das so völlig selbstverständlich von so einer Binarität noch ausgegangen wird, statt dass sich irgendwie mehr in unser aller Denken auch endlich mal einschreibt, dass es viel vielseitiger ist, was Geschlecht eigentlich ist und dass es total ja schädlich für uns alle ist, uns von klein auf immer zu rahmen in diesen zwei vermeintlich unterschiedlichen Gruppen. Und bei Mädchen, denen die als Mädchen gelten, wird eben von klein auf noch nahegelegt durch Spielzeug mit Puppen, die aber auch immer süßer und sexier aussehen, dass sie eben sich zu kümmern haben, fürsorglich zu sein haben, achtsam und so weiter und gleichzeitig aber möglichst sexy sein müssen. Und das muss angegangen werden im Grunde.